Deutschlandfunk Nova. Update mit Rahel Klein.
Er kämpft seit Jahren gegen Antisemitismus in Deutschland. Burak Yilmaz, Pädagoge.
Mein Ansatz ist immer wieder zu sagen, Leute, der Kampf gegen Antisemitismus, der beginnt in meinem eigenen Kopf. Wir kommen in dieser Debatte nicht weiter mit, wenn wir mit dem Finger immer auf andere zeigen und so tun, als hätte das mit uns, unserem Leben oder unserer Gesellschaft nichts zu tun.
Vor allem seit dem Krieg in Israel und Gaza ist sehr sichtbar, dass Deutschland ein Problem mit Antisemitismus, aber auch mit Muslimfeindlichkeit hat. Muslime, die unter Generalverdacht gestellt werden. Wie wir diesen beiden Problemen begegnen können, das ist eins unserer Themen heute. Vorher schauen wir auf die jüngsten Entwicklungen in Israel und Gaza. Die Hinweise verdichten sich nämlich jetzt, dass es doch einen Deal geben soll, dass Geiseln freikommen, es eine Waffenruhe geben könnte. Was wir wissen, hört ihr gleich hier. Es ist Dienstag, der 21. November. Ich bin Rahel Klein. Schön, dass ihr zuhört.
Deutschlandfunk Nova.
Gestern war vieles noch nicht klar. Es gab viele Hinweise, aber wenig Konkretes. Aber jetzt heißt es, Israel und die Hamas sollen kurz vor einem Deal stehen. Rund 240 Menschen hatte die Hamas ja am 7. Oktober bei ihrem Terroranschlag auf Israel verschleppt. Julio Segador, unser Korrespondent in Tel Aviv, beobachtet die Entwicklung für uns. Julio, wir haben uns gestern auch drüber unterhalten, über einen möglichen Deal, um Geiseln zu befreien. Da war vieles absolut nicht klar. Was ist heute an?
Ja, dieser Deal, der nimmt immer konkretere Züge an, muss man so sagen. Wir haben inzwischen von vielen Seiten Bestätigungen erhalten, die Medien berichten darüber. Natürlich nicht offiziell, aber die Medienberichte sind so übereinstimmend, dass man echt sagen kann, man ist auf einem wirklich sehr, sehr guten Weg. Und wir haben auch ein Statement von Benjamin Netanyahu, dem israelischen Ministerpräsidenten, der gesagt hat, er will nicht zu viel sagen und nicht zum jetzigen Zeitpunkt, aber er hofft, dass es bald gute Nachrichten geben wird. Mhm. Und das ist für Benjamin Netanyahu schon ein Zeichen, dass er sich sehr, sehr weit aus dem Fenster legt. Es laufen momentan verschiedene Kabinettsberatungen. Und es könnte sein, dass dann wirklich auch dieser Deal verkündet wird. Heute noch entweder von Seiten Katars oder sogar auch von israelischer Seite, wenn alles in trockenen Tüchern ist.
Von Seiten Katars, weil Katar eben zwischen Israel und der Hamas ja verhandelt. Was ist über diese Vereinbarung bisher nach außen gedrungen? Was könnte da verkündet werden?
Also es ist ein sehr, sehr komplexes Thema, was da verhandelt worden ist mit vielen Sondervereinbarungen. Aber grundsätzlich ist es so, dass wohl 50 bis 80 israelische Geiseln freigelassen werden sollen, hauptsächlich Frauen, Kinder, ältere Frauen auch sollen mit dabei sein. Es sollen auch Verschleppte mit doppelter Staatsangehörigkeit freigelassen werden. Und dann die Gegenleistung. Was bekommt die Hamas? Sie bekommt eine Waffenruhe. Das ist ja etwas, was international auch gefordert wurde, im Grunde von allen Seiten. Da stand Israel sehr, sehr isoliert da in den vergangenen Wochen. Und es sollen 140 palästinensische Gefangene aus den israelischen Gefängnissen freigelassen werden. Auch hier vorwiegend Frauen und Kinder. Man hat hier so das Verhältnis 3:1, also 3 Palästinenser für einen Israeli ausgehandelt. Und ein Teil des Deals ist auch, dass die Hilfslieferungen in den Gazastreifen aufgestockt werden. Wir hatten ja bisher die Situation, dass durchschnittlich etwas mehr als 30 LKW pro Tag reingelassen wurden, in verschiedenen Tranchen, aber durchschnittlich circa 30. Und das soll jetzt aufgestockt werden auf pro Tag 300 Lastwagen, also das Neunfache, also deutliche Verbesserung für die humanitäre Situation der darbenden Bevölkerung im Gazastreifen.
Jetzt gab es wochenlang wenig Hoffnung, dass es so einen Deal endlich dann doch auch mal geben könnte. Wir haben gestern auch noch gesprochen, da war auch vieles noch unklar. Was weiß man darüber, wie es jetzt dann doch dazu kam, wenn es denn wirklich so passieren wird?
Also ich denke, dass der internationale Druck auf Benjamin Netanyahu sehr, sehr stark war. Der ist permanent größer geworden, dass er sich eben für so eine Waffenruhe ausspricht. Er hatte ja bisher immer gesagt, eine Waffenruhe wird es nur geben, wenn alle Geiseln freigelassen werden. Und dazu ist es nicht gekommen. Da war die Hamas nicht dazu bereit, dass sie die Geiseln, das ist ihr Faustpfand, komplett sozusagen aus der Hand gibt. Und ja, auch in Israel ist der Druck sehr, sehr groß geworden, natürlich von den Angehörigen der Geiseln und von den vielen, vielen Unterstützern, die diese Foren jetzt hier haben. Die haben gesagt, er soll alles Erdenkliche machen, dass eben Geiseln freigelassen werden. Natürlich hatte man gehofft, alle werden freigelassen, aber soweit ist es nicht gekommen. Es ist ein Anfang. Und wenn ich vorhin gesagt habe, dass ja so viele Sonderregelungen getroffen worden sind, eine Sonderregelung ist anscheinend, wenn diese Medienberichte so stimmen, dann, dass pro 10 Geiseln, die weiter freigelassen werden, es einen Tag Waffenruhe gibt. Also wenn Israel sagt, okay, ihr bekommt einen Tag mehr Waffenruhe, dann lassen wir 10 weitere Geiseln frei. Also da ist richtiggehend geschachert worden. Ein anderer Punkt, wo auch geschachert worden ist, weil ja viele sagen, dass die Hamas diese Waffenruhe nutzen wird, um sich möglicherweise neu zu formieren, ist, dass die Drohnenüberwachung über dem Gazastreifen für 6 Stunden abgeschalten wird. Also auch hier, ja, hat Israel die Kröte geschluckt, dass man sozusagen den Überblick über den Gazastreifen für 6 Stunden aus der Hand gibt, sofern sie es machen. Also man sieht schon, da gibt es so Sonderregelungen, die da ausgehandelt worden sind. Alles ziemlich kompliziert.
Sagt unser Korrespondent in Tel Aviv, Julio Segador. Mit ihm habe ich über den offenbar anstehenden Deal zwischen Israel und der Hamas gesprochen. Es sollen wohl Geiseln freigelassen werden. Es soll auch eine Waffenruhe geben. 100%ig klar ist das noch nicht, aber die Hinweise verdichten sich auf jeden Fall. Dankeschön, Julio.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Bilder wie diese waren in Deutschland seit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober präsent. Auf der einen Seite Musliminnen und Muslime, die den Terror nicht verurteilen, sondern feiern. Anti-israelische Proteste. Auf der anderen Seite aber auch Muslimfeindlichkeit. Musliminnen und Muslime, die unter Generalverdacht gestellt werden, die sich rechtfertigen müssen, nur weil sie Muslime sind. Beides, also Antisemitismus und Muslimfeindlichkeit, sind Probleme in Deutschland, mit denen sich heute auch die Islamkonferenz auf Einladung von Innenministerin Nancy Faeser beschäftigt, die tagen bis morgen. Es geht um den sozialen Frieden und für den kämpft auch Burak Yilmaz. Er ist Träger des Bundesverdienstkreuzes, Pädagoge und Autor und hat das Buch Ehrensache, Kämpfen gegen Judenhass geschrieben. Hallo Burak.
Hallo, grüß dich.
Burak, spürst du diesen Druck, sich erklären, sich positionieren zu müssen, nur weil man Muslim, Muslima ist, spürst du den auch?
Ja, dieser Druck ist enorm und der kommt von vielen Richtungen. Und ich finde in dem Kontext auch nochmal wichtig zu erwähnen, dass erstens diese Pauschalisierung wirklich Debatten sind, die mich fürchterlich aufregen. Aber auf der anderen Seite kann ich dir sagen, dass wenn Muslime sich gegen Antisemitismus äußern und auch dagegen engagieren, kriegen sie trotzdem E-Mails, in denen Leute schreiben, euch werden wir als erstes abschieben. Und das ist eine Stimmung in diesem Land, wo wir auch Angst haben, dass diese rassistische Stimmung größer wird. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir auch eine Hochphase an antisemitischer Gewalt haben. Und es ist jetzt wichtig, dass wir diese gefährliche gesellschaftliche Entwicklung nicht getrennt voneinander sehen, sondern gemeinsam bekämpfen.
Das sind ja beides eben Themen, mit denen sich die Islamkonferenz heute und morgen beschäftigt. Bleiben wir vielleicht einmal bei dem ersten, auch wenn du sagst, das kann man nicht getrennt voneinander betrachten. Aber dieser Rechtfertigungsdruck, aber auch diese, wenn du sagst, auch wenn sich Muslime gegen Antisemitismus positionieren, dass sie trotzdem angefeindet werden. Was macht das mit Menschen muslimischen Glaubens in Deutschland, wenn dieser Generalverdacht besteht, wenn diese Muslimfeindlichkeit ja sehr präsent ist?
Dieser Generalverdacht, der erschüttert unser Sicherheitsempfinden, der konfrontiert einen mit der Frage, ob die eigene Zukunft noch in diesem Land gestaltet werden kann. Der löst Zukunftsängste aus und vor allem löst er aus, dass man wieder das Gefühl hat, man gehört nicht dazu, man muss sich wieder beweisen, man muss sich rechtfertigen, man wird in einen Topf mit Terroristen geschmissen. Also diese Debatte, die sorgt dafür, dass wir sehr viele Menschen gerade aus der muslimischen Community verlieren. Aber ich bin jemand, der einfach die muslimische Community als Verbündete im Kampf gegen Antisemitismus sieht. Und ich mache mir große, große Sorgen, dass man in dieser Stimmung auch noch zusätzlich Öl ins Feuer gießt.
Wie kann das dann funktionieren? Also wir haben die Bilder ja auch gesehen, ne, wo die Taten der Hamas glorifiziert worden sind oder wo dann auch eine Abgrenzung oder eine Verurteilung dieses Terrors nicht so richtig stattfindet. Wie kann das funktionieren, nicht diesen Rechtfertigungsdruck aufzubauen, diesen Generalverdacht aufzubauen und gleichzeitig aber eben auch diesen Terror zu verurteilen und auch einzufordern von allen, ja, ne, nicht nur von Musliminnen und Muslimen, sich davon abzugrenzen?
Also ich finde es wichtig, dass wir Antisemitismus immer benennen und auch wenn er islamistisch gefärbt ist, auch ihn dann zu benennen und dass wir konsequent gegen jede Form von Antisemitismus vorgehen. Was ich problematisch finde in diesem Ganzen, ist eben, dass man Antisemitismus dann auf die gesamte muslimische Community überträgt, wo es aber sehr, sehr viele in der deutsch-muslimischen Zivilgesellschaft gibt, die etwas dagegen tun. Hm. Also klar, erstens das Problem benennen, aber zweitens auch vermitteln, dass wir nicht weiterkommen mit einer Pauschalisierung und dass wir die progressiven Stimmen in der muslimischen Community jetzt auch sehen müssen, dass wir sie unterstützen müssen und verdeutlichen müssen, wir haben auch zahlreiche Verbündete und diese Verbündete in der muslimischen Community, die sind die absolute Mehrheit.
Hm. Du setzt dich seit Jahren gegen Antisemitismus ein. Es gibt innerhalb von Deutschland ein Riesenproblem mit Antisemitismus, dann ist immer die Rede von importiertem Antisemitismus, ne, also auch islamistischem Antisemitismus unter Muslimen. Wie gehst du bei deiner Arbeit vor, wenn du sagst, du willst dich gegen Antisemitismus engagieren, du willst da einen Unterschied machen? Was ist dir da wichtig?
Mein Ansatz ist immer wieder zu sagen, Leute, der Kampf gegen Antisemitismus, der beginnt in meinem eigenen Kopf. Wir kommen in dieser Debatte nicht weiter mit, wenn wir mit dem Finger immer auf andere zeigen und so tun, als hätte das mit uns, unserem Leben oder unserer Gesellschaft nichts zu tun. Jede einzelne Person ist gefragt, also die Verantwortung auf das Individuum übertragen und natürlich auch über verschiedene Formen von Antisemitismus zu sprechen, aber nicht ein Ranking draus zu machen, wo ich zum Beispiel auch von einigen Journalisten die Frage bekomme, was ist schlimmer, der deutsche oder der muslimische Antisemitismus? Wo ich mir dann die Frage stelle, ja, lies mal vielleicht ein Geschichtsbuch, da hast du deine Antwort. Aber das Problem ist ja, dass wir mit solchen Fragen gar nicht weiterkommen. Das Entscheidende ist ja, was bedeutet Antisemitismus in der Konsequenz? In der Konsequenz bedeutet das ja, dass, wie man das gesehen hat in den letzten Wochen, jüdische Einrichtungen angegriffen werden, dass deutsche Jüdinnen und Juden hier vor Ort in unserem Land dafür verantwortlich gemacht werden, was 5000 Kilometer weit weg passiert. Und da in diesem Kampf sind wir halt alle eben gemeinsam gefragt. Wir kommen eben nicht weiter, indem wir sagen, der eine Antisemitismus, den schieben wir ab, aber den anderen Antisemitismus wählen wir in den Bundestag. Mhm. Also das klappt nicht und da müssen wir raus aus dieser Doppelmoral und hin zu viel mehr Ehrlichkeit und auch einer radikalen Selbstkritik als Gesellschaft.
Was kann da jeder Einzelne tun, um gegen beides auch zu kämpfen, Antisemitismus und Muslimfeindlichkeit?
Also das Wichtige ist, sich zu informieren. Was ist überhaupt Rassismus? Was ist Antisemitismus? Weil die meisten Menschen sich eigentlich mit diesen Phänomenen noch nie auseinandergesetzt haben. Man kann Betroffenen zuhören, man kann sich ihre Forderungen anhören, man kann sich mit jüdischen und muslimischen Perspektiven auf diese Gesellschaft auseinandersetzen, weil wir halt eben vielleicht andere Erfahrungen als die Mehrheitsgesellschaft machen und dass man halt eben auch begreift, dass eine vielfältige Gesellschaft bedeutet, dass wir nicht nur eine Dominanzkultur haben, nach der wir uns alle richten müssen, sondern dass Menschen unterschiedliche Erfahrungen mit der Demokratie machen und eigentlich auch diese Demokratie mitgestalten müssten, damit wir halt eben ein Zusammenleben schaffen können, wo sich alle sicher und zu Hause fühlen.
Sagt Burak Yilmaz, Pädagoge. Er kämpft gegen Antisemitismus. Und mit ihm habe ich über Muslimfeindlichkeit und Antisemitismus in Deutschland gesprochen. Burak, ich danke dir sehr für das Gespräch und deine Zeit.
Danke für die Einladung.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Viele Vorhaben, viele Projekte bangen in nächster Zeit um Geld in Deutschland, weil, wir haben es gehört, der Bundesregierung ist ziemlich viel Geld aus dem Haushalt gestrichen worden und das sorgt natürlich gerade für viel Unsicherheit. Und da ist es relativ überraschend, dass eine Branche jetzt verkündet hat, dass sie mehr vom Bund bekommt, nämlich die deutsche Games-Industrie. Martin Schütz aus der Deutschlandfunk Nova-Redaktion. Was genau ist da los?
Also schon jetzt fördert der Bund die Games-Industrie. 50 Millionen Euro pro Jahr stellt das Bundeswirtschaftsministerium zur Verfügung, aber viele Firmen wollen gefördert werden und deswegen wurden in den vergangenen Monaten viele Anträge gestellt, und auch bewilligt. Und weil solche Anträge auch über längere Zeiträume gestellt werden können, ist der Fördertopf des Wirtschaftsministeriums für das kommende Jahr schon leer. Es können keine neuen Anträge gestellt werden. Daran gab es viel Kritik und deswegen soll es jetzt zusätzliche Fördermittel geben.
Und die schüttet auch Robert Habeck auf?
Nee, nicht Robert Habeck, sondern die kommen von der Beauftragten für Kultur und Medien im Kanzleramt. Das ist ein schwieriges Wort. Kurz, es ist Claudia Roth, die dahinter steckt. Die hat wohl in ihrem Etat für die Jahre 2024 bis 2026 insgesamt 100 Millionen Euro irgendwo gefunden.
Aha.
Aufgeteilt.
Aha.
Auf 3 Jahre bedeutet das also, da stehen etwas mehr als 33 Millionen Euro an Fördermitteln zusätzlich zur Verfügung. Möglicherweise, zumindest sind das die ursprünglichen Pläne. Und laut dem Branchenverband Game sind diese Gelder auch von den aktuellen Diskussionen um Einsparungen nicht betroffen.
Ich hatte nichts dagegen, auch mal irgendwo 100 Millionen Euro zu finden.
Vielleicht musst du besser suchen.
Ich muss das angehen, auf jeden Fall. Es klingt aber jetzt ehrlich gesagt, wenn wir Wirtschaftsministerium, Bundesbeauftragte für Kultur, Medien, die geben das, das hier. Es ist verwirrend, oder nicht?
Ist es auch. Und wenn es so kommt, dann gibt es in Berlin im Grunde 2 Ansprechpartner für dasselbe Thema, nämlich Gamesförderung, Claudia Roth und dann eben das Wirtschaftsministerium mit Herrn Habeck. Und zusätzlich fördern noch viele Bundesländer mit eigenen Programmen die Gamesindustrie. Und dann sind wir im Grunde wieder bei dem nächsten deutschen Thema, Bürokratie. Das klingt nach einem dicken Brett.
Immerhin sind Habeck und Claudia Roth in derselben Partei. Das könnte also dann das Ganze ein bisschen einfacher machen. Für mich lesen sich jetzt 33 Millionen Euro im Jahr für die gesamte Games-Branche, auch wenn es viel Geld ist, ne? Auch trotzdem nicht so, als würde das sich für die Publisher und Entwicklungsstudios insgesamt lohnen, oder liege ich da falsch?
Also das ist keine Summe, wegen der jetzt große Firmen aus Japan oder Nordamerika ihre Firmenzentralen abreißen und sagen, auf geht's nach Deutschland. Trotzdem ist das eine gute Nachricht, findet Felix Falk, der Chef des Branchenverbands Game.
Die 33 Millionen klingen für manche ganz groß, für andere ganz klein. Ich würde sagen, das ist so ein bisschen was dazwischen. Also einerseits ist natürlich das erstmal viel Geld, wenn man dann aber guckt, dass es für eine komplette Branche nutzen soll, dass diese Branche wirklich wächst und diese Potenziale nutzt, die die deutsche Games-Branche bisher noch nicht nutzen konnte, weil sie nicht wettbewerbsfähig war mit anderen Ländern, dann ist es gar nicht so viel Geld.
Verklausuliert, dass es gerne mehr sein könnte, weil die richtig großen Spiele, also die Blockbuster, die AAA-Games, da kostet eines in der Entwicklung mittlerweile mehr als eben diese gesamten zusätzlichen Fördermittel, die für 3 Jahre kommen sollen. Also ein Blockbuster kostet deutlich über 100 Millionen Euro. Das Geld, was für die gesamte deutsche Games-Branche eben auf 3 Jahre zusätzlich nochmal kommen soll.
Aber was kann das Geld dann helfen?
Also bisher ist die deutsche Computerspieleindustrie nicht in der Lage, dass sie überhaupt solche Blockbuster entwickeln kann. Bei uns gibt es vor allem kleinere Entwicklerfirmen und so ein paar mittlere, nennen wir sie mal. Die können auch schon Budgets so um die 10 Millionen Euro stemmen. Die haben von den bisherigen Fördermitteln durch den Bund und die Länder sehr profitiert, sagt Björn Bartholdy, Computerspielexperte der TH Köln.
Mit dem Beginn der bundesweiten Gamesförderung 2020 hat sich der Markt wirklich sehr gut entwickelt in Deutschland. Ziel ist es ja, Anschluss hinzubekommen an den Weltmarkt. Deutschland ist da noch weitestgehend abgehängt.
Ja, die Zahl der Beschäftigten, die ist in den 3 Jahren, seitdem die Förderung des Bundes läuft, um 20% auf 12.000 Mitarbeitende gestiegen. So, und jetzt kommen wir zu dem Aber. Nur mal so zum Vergleich, die amerikanische Firma, die das am meisten verkaufte Spiel in Deutschland produziert, also EA, die hat aktuell über 13.000 Mitarbeitende und da sieht man, was es noch für eine Diskrepanz gibt. Selbst wenn Milliarden hier wären, hat man keine Firmen, die es direkt umsetzen können.
Aber kann so eine deutsche Games-Industrie dann überhaupt größer werden, wenn da nicht mal richtig investiert wird?
Also der Branchenverband Game hat insgesamt vom Bund 125 Millionen Euro pro Jahr an Unterstützung gefordert und durch diese zusätzlichen Mittel nähert man sich zumindest in Teilen an, wenn alles so im Haushalt bleibt. Die meisten Firmen können mit diesen mutmaßlich kleineren Summen auch erstmal arbeiten. Für die ist wichtig, dass sie langfristig planen und sich entwickeln können und auch das Risiko, finanziell zu scheitern, abmildern. Und das geht aktuell noch mit kleineren Beträgen. Und dafür ist die neue Unterstützung jetzt erstmal gut.
Mehr Geld für die Games-Branche. Martin Schütz hat uns das Ganze zusammengefasst.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Sie wollten sich Europa annähern, der Korruption im Land den Kampf ansagen und das Land politisch verändern. Heute vor 10 Jahren haben in der Ukraine die Maidan-Proteste begonnen. Vor allem junge Menschen haben damals auf dem Maidan-Platz in Kiew demonstriert gegen die Regierung von Viktor Janukowitsch. Auch der heutige Bürgermeister Kiews, Vitali Klitschko, damals noch Oppositionspolitiker, ist dort aufgetreten.
Ich weiß, dass Ich weiß, dass ihr aus allen Ecken der Ukraine gekommen seid, um uns im Kampf für unsere Zukunft zu unterstützen. Ich bin sicher, dass wir kämpfen müssen und ich bin sicher, dass wir gewinnen werden. Wir werden alles tun, um ein europäisches Land zu schaffen.
Die damalige Regierung hat die Proteste dann irgendwann blutig niedergeschlagen. Es gab rund 100 Tote. Am Ende hat der Protest trotzdem einen politischen Wandel im Land eingeleitet. Katharina Mischenko ist Autorin, Verlegerin und Übersetzerin und sie hat auch auf dem Maidan protestiert damals. Sie lebt seit Februar 2022, also als Russland die gesamte Ukraine überfallen hat, jetzt in Berlin und mit ihr habe ich drüber gesprochen. Hallo Katharina.
Hallo.
Du warst damals bei den Maidan-Protesten dabei. Wie müssen wir uns das vorstellen? Wie war das damals für dich?
Damals war ich 10 Jahre jünger und für mich war das ein sehr großes politisches Ereignis im Land, wo ich die ukrainische Gesellschaft ganz anders kennengelernt habe. Und man muss sich das auch zeitlich vorstellen und auch jahreszeitlich. Es war im Winter, praktisch den ganzen Winter haben die Menschen protestiert und haben im Stadtzentrum gelebt. Das ganze Stadtzentrum war besetzt und es war so eine kleine Stadt in der Stadt. Und ja, es war eine Zeit von großen politischen Lehren, Zeit der Solidarität, der Selbstorganisation und, wie Sie schon gesagt haben, auch der großen Gewalt, die die Ukrainer und Ukrainerinnen bis dahin noch nicht gekannt haben.
Wenn du sagst, du hast die Menschen auch in der Ukraine noch mal von einer anderen Seite kennengelernt, was genau meinst du damit? Was hast du neu kennengelernt?
Ich dachte immer, dass eine politische Position dann möglich ist, wenn die Menschen sich auch irgendwie politisch artikulieren und sich bewusst machen, wofür sie stehen. Aber dann habe ich die Menschen gesehen auf dem Maidan, die aus unterschiedlichen Ecken gekommen sind, auch sozial nicht homogen waren. Und die wollten Gerechtigkeit, sie wollten auch soziale Gerechtigkeit. Keine Korruption, keine Brutalität der Regierung, der Polizei, ganz normale Sachen eigentlich, ja, die in einem normalen demokratischen Staat allen zugänglich sind. Und diese Bereitschaft, etwas zu bewegen, sich für diese normalen Sachen einsetzen, das war für mich etwas ganz Neues, dass so viele Menschen in meinem Land dafür stehen und dass es denn nicht gleichgültig ist, wie sich das Land weiterentwickelt. Und dann habe ich auch verstanden, wie wichtig das ist, ganz physisch in großen Mengen präsent zu sein und auf irgendetwas bestehen, was wichtig ist. Und dass das auch trotz der Erschießungen an letzten Tagen von Maidan, trotzdem hat diese Bewegung damals gewonnen. Und der kleptokratische, autoritäre Präsident war weg. Und ich glaube, das hat für ukrainische Bürger damals so einen starken Impuls gegeben, dass sie immer noch sehr selbstbewusst und selbstbestimmt den Widerstand leisten. Auch heute der russischen Aggression.
Da wollte ich gerade nachfragen, diesen starken Zusammenhalt der Ukrainerinnen und Ukrainer, der wird ja auch vor allem seit dem großflächigen Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine sehr sichtbar. Glaubst du, dass der auch durch diese Maidan-Proteste ja so stark geworden ist?
Ich glaube, das ist alles eine Geschichte. Denn die Maidan-Proteste waren etwas, was Kreml und Russland unbedingt vernichten wollten oder irgendwie einstellen wollten. Und sie haben unsere damalige Regierung auch sehr unterstützt dabei. Und dann war russische Antwort auf die ukrainische Bewegung die Besatzung der Krim, ja, und der Einmarsch in den Osten des Landes. Deswegen sind wir jetzt in dieser weiteren Phase der russischen Aggression, in diesem großen Angriffskrieg. Also die Geschichte hat wahrscheinlich schon im Februar 22 in einem Sinne begonnen. Aber für die Ukraine hat sie damals begonnen. Also die Geschichte dieses Krieges auch.
Die Proteste auf dem Maidan damals wurden ja dadurch ausgelöst, dass die ukrainische Regierung ein Assoziierungsabkommen mit der EU nicht unterschreiben wollte, also keine Annäherung der Ukraine an die EU ermöglichen wollte. Diese Annäherung war aber ja jetzt in der Retrospektive nicht aufzuhalten. Die Ukraine ist jetzt EU-Beitrittskandidat. Würdest du also sagen, nach 10 Jahren, diese Maidan-Proteste waren letztendlich erfolgreich?
Ja, sie waren im Sinne der europäischen Integration. Also für mich ist es schwer, das erfolgreich zu nennen. Denn seit 2004 hat die Ukraine explizit diesen Wunsch ausgesprochen, Teil der EU zu sein. Und leider nur der schreckliche russische Krieg, der jetzt stattfindet, hat diese Prozesse so beschleunigt, wie wir die jetzt erleben. Ja? Mhm. Aber wir sind noch nicht am Ende dieser Geschichte. Mal sehen, wie das sein wird. Aber ich glaube immer noch, dass diese Bewegung Maidan oder Revolution der Würde, wie er auch genannt wird, gewonnen hat. Denn das politische Bewusstsein der Menschen ist da und das kann den Menschen niemand nehmen.
Sagt Katharina Mischenko. Sie ist Autorin und ich habe mit ihr über die Maidan-Proteste in der Ukraine gesprochen, die heute vor 10 Jahren begonnen haben. Katharina, ich danke dir sehr fürs Gespräch und alles Gute dir.
Danke, für Sie auch.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.